Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
This is CNN Breaking News.
I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida.
Der US-Präsident Barack Obama im Nachrichtenkanal CNN vor 4 Jahren am 2. Mai 2011. Osama bin Laden, der lang gesuchte Al-Qaida-Chef, wurde mit einer Navy-Spezialeinheit getötet. In dieser Woche hat der bekannte US-Investigativjournalist Seymour Hersh mit eigenen Recherchen Zweifeln an der offiziellen Version geäußert. Dazu gleich mehr in diesem aufgezeichneten Radio 1 Medienmagazin vom 16. Mai 2015. Außerdem dorthin gehen, wo die Leser sind, zu Facebook und Nachrichten im ZDF ab Montag mit Haltung. Und das alles wie gewohnt.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Eines Morgens bist du in der Fremde.
2. Mai 2011. Es wirkt wie eine Kommandoaktion aus der TV-Krimiserie 24. Der US-Präsident und engste Regierungsmitglieder sehen gemeinsam auf einen Monitor im Situation Room, wie ihnen Details von der Tötung des Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden zugespielt werden. Hillary Clinton hält sich mit der rechten Hand den Mund zu. Man meint, ihre Betroffenheit zu spüren. So festgehalten auf einem inzwischen berühmt gewordenen Foto. Was man nicht sieht, die Spezialeinheit US Navy SEALs soll sich per Hubschrauber etwa 60 Kilometer nördlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad in eine hoch ummauerte Villa abgeseilt haben. Ohne Kenntnis der pakistanischen Regierung. Es gibt detaillierte Berichte, wie sich im Inneren des Hauses die Gefangennahme und Tötung Bin Ladens abgespielt haben soll. Auch im Spiegel wurde dies minutiös rekonstruiert. Fast genau auf den Tag, 4 Jahre später, behauptet der hoch angesehene Investigativjournalist Seymour Hersh, wesentliche Details stimmten nicht. So soll der pakistanische Geheimdienst vorab von der Militäraktion informiert worden sein und man soll sogar schon seit 2006 den Aufenthaltsort von Bin Laden gewusst haben. Was den Verdacht nährt, dass der Zugriff passend zum damaligen US-Wahlkampf vollzogen wurde. Holger Stark, Spiegel-Bürochef in Washington, konnte diese Woche für sein Nachrichtenmagazin in den USA recherchieren. Herr Stark, wie glaubwürdig sind denn diese Informationen von Seymour Hersh?
Also sie würden natürlich die gesamte Darstellung sowie die Operation Neptuns Speer, wie die Amerikaner den Zugriff auf Osama bin Laden genannt haben, ich will nicht sagen von den Füßen auf den Kopf stellen, aber doch schon in wirklich wesentlichen Teilen neu schreiben. Und dementsprechend hat die Geschichte von Seymour Hersh in Washington hier auch große Aufregung produziert. Er ist ja beschimpft worden vom Weißen Haus regelrecht, sei alles völlig unglaubwürdig, seien viel zu viele Informationen und Details falsch, als dass man sie im Einzelnen überhaupt zurechtrücken könnte. Ich glaube tatsächlich, dass eine Reihe von den Sachen, die Seymour Hersh behauptet, bemerkenswert bis an der Grenze zum Vorstellbaren sind. Beispielsweise sagt er ja, dass Osama bin Ladens Körper von den SEALs derart zerfetzt worden sei durch Kugeln während des Zugriffs, dass er kaum noch kenntlich gewesen sei, ist dann mit einem Hubschrauber angeblich ausgeflogen worden und über dem Hindukusch aus dem Hubschrauber geworfen worden. Diese Seebestattung habe es gar nicht gegeben. Das ist in der Tat, finde ich, schwer vorstellbar. Das Gleiche gilt bei der Frage der Bin Laden Dokumente, die in dem Haus gefunden worden sein sollen. Da sagt Cy Hersh, dass diese Dokumente alle gefälscht seien, da sei tatsächlich nichts gefunden worden. Dazu muss man wissen, dass das FBI in verschiedenen Gerichtsverfahren mittlerweile Teile dieser Dokumente eingebracht hat, dass verschiedene Zeitungen sie haben einsehen können. All dies eine Fälschung, auch das ist schwer vorzustellen. Nun ist auf der anderen Seite die Frage lange und häufig auch diskutiert worden, ob der pakistanische Geheimdienst ISI nicht tatsächlich doch mehr gewusst haben mag. Und tatsächlich ist in den letzten Tagen nach der Veröffentlichung von Seymour Hersh an verschiedenen Stellen öffentlich geworden und auch von anderen Medien berichtet worden, dass tatsächlich die Pakistaner womöglich vorher was gewusst haben. Ich glaube also, die Geschichte muss man differenziert betrachten. Es gibt wahrscheinlich einige der Details, die ein bisschen gar zu wunderlich sind und andere, denen es durchaus lohnt nachzugehen.
Nun ist ja Seymour Hersh kein, ich sag mal, Fantast in dem Sinne. dass er es nötig hätte, mit 78 Jahren nochmal Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil er gilt ja wirklich als nicht nur als Pulitzer-Preisträger seriös, sondern auch die Recherchen, die er in der Vergangenheit belegen konnte, haben ihm dann doch Respekt verschafft. Ich erinnere nur an Vietnam oder an Abu Ghraib, als er praktisch die Verhältnisse im irakischen Gefängnis öffentlich machte. Haben Sie mit ihm sprechen können? Hat er glaubhaft versichern können, dass seine Informationen stimmen würden?
Ja, ich war am Mittwoch bei ihm und habe mit ihm eine Stunde Kaffee getrunken, ihn in seinem Büro besucht. Wir kennen uns seit einer Weile ein bisschen, haben über seine Recherchen geredet. Er hat versichert, dass die Quellen, die er hat, insbesondere ein ehemaliger amerikanischer Geheimdienstfunktionär, der Wissen über die Operation habe, dass die vorzüglich seien und auch immer noch zu ihrer Version stehen würden. Also er ist durchdrungen und überzeugt davon, dass er dort an dieser Stelle etwas Richtiges tut. Er ist ja einer der ganz großen Namen, vielleicht vergleichbar mit Bob Woodward und Carl Bernstein, den Watergate-Enthüllern. My Lai, was Sie genannt haben, Abu Ghraib, das sind globale Affären, globale Skandale gewesen, die er enthüllt hat. Also wenn ein Cy Hirsch mit einer solchen Geschichte kommt, dann hat das Gravitas und entsprechende Bedeutung. Andererseits hat er sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder gegen den Mainstream der amerikanischen Medien gewandt. Er hat mittlerweile den Ruf eines Art Parias, also eines der sozusagen against the grain, wie die Amerikaner sagen, die Dinge bürstet, also sozusagen gegen den Mainstream die Sachen anschaut. Und das hat ihm an der einen oder anderen Stelle auch den Vorwurf eingetragen, nicht mehr ganz glaubwürdig zu sein.
Mal vorausgesetzt, diese Informationen würden stimmen. Das Gedankenexperiment kann man ja mal wagen. Dann hieße es ja, dass im großen Umfang die Öffentlichkeit getäuscht wurde, also dass mehrere Quellen gleichzeitig manipuliert worden sein müssen. Ist das vorstellbar? Ich meine, angesichts der Tatsache, dass der Kriegsgrund für den Irak seinerzeit, der Chemiewaffenbesitz von Hussein, ja auch im Prinzip eher eine Fälschung war, dass der Anlass des Vietnamkriegs, also der Eintritt der USA in der sogenannten Tonkin-Affäre, ja auch eine wahre Manipulation war. Ist das nicht dann doch vielleicht vorstellbar?
Es ist vorstellbar, es macht aber bei der Bin Laden-Operation aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil für die Amerikaner war das, wenn sie so wollen, der Abschluss eines Zykluses. Eine Dekade nach 9-11 hatte dieser Zugriff die letzten Wunden schließen sollen und das Kapitel Bin Laden abschließen können. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Gründe, warum man da eine so umfassende Konspiration hätte anlegen sollen. Auch der Punkt, dass der ISI, die Pakistaner, da möglicherweise frühzeitig Bescheid gewusst haben, wo sich Bin Laden aufhält, ist aus meiner Sicht nichts, was Washington jetzt wahnsinnig schwer getroffen hätte. Es ist lange vermutet worden schon, dass es den Befehl gab oder die Order, Bin Laden nicht lebendig nach Amerika zu bringen. Also die Frage, ob er erschossen worden ist oder nicht. All dieses hätte man im Prinzip auch so darstellen können, wie Cymer Hirsch es jetzt in seiner Geschichte beschreibt. Auf der anderen Seite ist es ein erhebliches Risiko, in einem solchen Umfang zu fälschen. Es ist eine Operation, die ja nicht nur von einer kleinen Gruppe von Navy SEALs vor Ort durchgeführt worden ist, sondern die, Sie haben das Foto benannt, im Weißen Haus von dem Sicherheitskabinett beobachtet worden ist, wo ein Militärstab involviert gewesen ist, wo die CIA eingebunden war, wo danach der Kongress gebrieft werden musste. Das heißt, die Zahl der Mitwisser betrifft viele Dutzend, wahrscheinlich eher viele hundert Leute, denen allen letztlich eine Version nachträglich unterzujubeln, die gerade gezogen ist, die bereinigt ist, die an vielen Punkten anders klingt als das, was der Präsident öffentlich gesagt hat. Und dabei das Risiko einzugehen, ertappt zu werden, dass einer von diesen vielen Menschen dann doch spricht. Wir wissen ja auch, dass die SEALs beispielsweise verschiedene Bücher geschrieben haben, verschiedene Journalisten, Leon Panetta, der CIA-Chef, hat seine Memoiren verfasst und so weiter. Das heißt also, wir haben ganz viele Leute, die darüber geredet haben. Das wäre für Obama ein unendliches Risiko gewesen, sich hinzustellen und zu erzählen, es ist Version A und am Ende kommt raus, es ist Version B.
Welche Motive bleiben da noch, dass Informanten Geld brauchen oder dass man den Wahlkampf von Hillary Clinton torpedieren möchte?
Ach, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich glaube auch nicht, dass Cymer Hirsch dafür Geld bezahlt hat, um Leute zu motivieren, ihm da irgendwelche Dinge zu erzählen. Was durchaus denkbar ist, ist, dass in dieser Geschichte Aspekte zutage kommen, jetzt auch durch die Cy Hirsch-Recherche, die bislang so unter der Decke gehalten worden sind. Also die Amerikaner haben beispielsweise ja lange Zeit die Geschichte verbreitet, dass die harten Verhörtechnologien, teilweise auch die Folter, Guantanamo und dann in den Geheimgefängnissen, die CIA auf die Spur eines Kuriers namens Abu Ahmed al-Kuwaiti gebracht habe und dass dieser Kurier schlussendlich die CIA dann zu dem Compound in Abbottabad geführt habe. Das ist als Argument in Stellung gebracht worden, um zu rechtfertigen, warum diese verschärften Verhörmethoden, diese Foltermethoden notwendig gewesen seien. Wenn es am Ende so gewesen ist, dass der Tipp schlicht und ergreifend von einem pakistanischen Geheimdienstoffizier gekommen ist, der über Jahre schon wusste, wo Bin Laden gelebt hat, dann wäre beispielsweise diese ganze schöne Verpackung, warum Folter am Ende dann doch notwendig gewesen sei, so nicht mehr haltbar. Das heißt nicht notwendigerweise, dass die ganzen anderen Aspekte, über die Szeimer-Hirsch nun berichtet, also die Leiche aus dem Helikopter zu werfen, die Dokumente zu fälschen und so, dass das notwendigerweise auch alles mitstimmt. Also ich halte es für gut denkbar, dass wir am Ende des Tages sehen, dass diese Geschichte verschiedene Facetten hat, die bislang unbekannt gewesen sind, wo Szeimer-Hirsch möglicherweise auch einen wertvollen Beitrag geleistet hat, dazu sie aufzuklären, ohne dass notwendigerweise alle Aspekte der Geschichte, so wie er sie jetzt geschrieben hat, richtig sein müssen.
So Holger Stark, Bürochef des Spiegels in Washington, dessen Recherche man auch im neuesten Spiegel nachlesen kann. Vorige Woche hat es hier der General Manager Welt Digital Romanus Otte angedeutet, das Produkt heiße Journalismus. Und wenn es denn über Facebook vertrieben funktioniere, würde man es machen. Mitte der Woche kam die Meldung, dass Facebook mit Instant Article Verlagshäusern genau diesen Vertriebskanal öffne. Springer ist nun mit der Bild-Zeitung dabei, Spiegel Online ist dabei, die New York Times und auch der Guardian. Am Telefon in London jetzt Wolfgang Blau, Direktor für digitale Strategie beim britischen Guardian. Ist es so simpel, Herr Blau, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg? Also sprich, muss man seine Leser dort suchen, wo man ja vermutet, dass sie sind?
Ja, vor allem auch neue Leser. Facebook und Social Media wird ja oft präsentiert als ein Weg, Traffic und Besucher zurück zur eigenen Site zu führen. Das ist natürlich auch weiterhin wichtig. Aber es ist auch vor allem für international tätige Häuser wie den Guardian, wir haben ja Leser rund um die Welt, ist Facebook nicht nur ein sogenannter Traffic Engine, sondern auch ein Discovery Engine, also eine Möglichkeit für den Guardian entdeckt zu werden. Und diese Entdeckung wollen wir so einfach, so bequem wie möglich machen. Und da hilft es schon, wenn der Artikel gleich in der Facebook-App vorgeladen ist und der Übergang noch nahtloser ist. Wenn Sie Leserinnen und Leser rund um die Welt fragen würden, lesen Sie auch nicht heimische Medien, wird das meistens noch damit assoziiert, den Economist oder die Financial Times oder das Wall Street Journal zu lesen, also eine Art Eliteverhalten. Wenn Sie dann auch noch fragen würden, würden Sie auch eine liberale oder linksliberale Zeitung lesen, würde vielleicht ein noch größerer Teil der Befragten sagen, nee, mache ich nicht. Tatsächlich tun Sie es aber die ganze Zeit, genauso wie es auch via Social Media völlig normal geworden ist, ständig nicht deutsche Medien zu lesen. Und das sehr stark dank Social Media, wo man gar nicht mehr darüber nachdenkt, wo kommt dieser Inhalt jetzt eigentlich gerade her. Deshalb ist es für uns sehr, sehr attraktiv, mit Plattformen wie Facebook zusammenzuarbeiten, weil viele, viele unserer späteren Stammleser uns zunächst mal über Facebook entdecken.
Man könnte ja theoretisch auf die Idee kommen, einen Guardian-Artikel in Facebook zu verknüpfen, indem man sagt, Leute, lest den. Und dann würde man wieder zurückgeleitet auf ihre Homepage, sage ich jetzt mal klassischerweise. Was ist der Vorteil, dass das jetzt schon bei Instant Article, wie Sie sagen, vorgeladen ist? Das sind doch vielleicht nur 2 Sekunden oder so.
Das macht einen Riesenunterschied. Wir haben beobachtet, dass unsere lange, harte Arbeit am Software-Code unserer Seite, die dazu führte, dass die Seite schneller geladen wird, eine sofortige, messbare Zunahme der gelesenen Seiten pro Besuch zur Folge hatte. Sind diese Inhalte jetzt direkt in Facebook hinterlegt, kann das nochmal ein paar Millisekunden schneller geladen werden. Und das hat sehr wohl positive Konsequenzen, dass die Bereitschaft steigt, diese Inhalte tatsächlich auch zu lesen. Es ist auch noch so, dass Facebook natürlich etwas sehr Interessantes hier mitbringt in diese Partnerschaft, nämlich sein eigenes Ad-Network. Und wir wollen einfach sehen, ob Facebook in der Lage ist, noch erfolgreiche Werbung auch zu verkaufen in diesen Artikeln, die direkt innerhalb von Facebook gehostet sind versus Artikel, die wir nur einspielen. Facebook weiß sehr viel mehr über Sie, während Sie gerade diesen Guardian-Artikel lesen und könnte also auch sehr viel erfolgreicher sein, Werbung zu verkaufen, von der wir dann einen Gewinnanteil bekommen. Und außerdem wissen Sie ja, Facebook überlässt uns auch die Option, weiterhin unsere eigene Werbung zu verkaufen und dann 100% des Umsatzes zu behalten. Für uns ist das ein Experiment. Da sind natürlich viele ungeklärte Fragen, sehr viele, auch was Wie funktionieren Live-Blogs? Wie funktionieren bestimmte Inhaltsformate? Wie verändert sich die Wahrnehmung der Marke Guardian dadurch, dass Facebook entscheidet oder der Facebook-Algorithmus steuert, welche Inhalte des Guardian Sie sehen? Sehr, sehr viele ungeklärte Fragen. Aber wir können nur lernen, ob das gut ist für uns oder nicht, indem wir uns an diesem Experiment beteiligen.
Könnte das bedeuten, dass man, wenn man auf Facebook publiziert und das erfolgreich wird, dass der werbefinanzierte Journalismus eher eine Zukunft hat als die Bezahlschranke?
Ich persönlich glaube das ohnehin und das ist auch unsere Geschäftskalkulation. Der Guardian hat ja nicht deshalb keine Paywall, weil er aus idealistischen Motiven seine Inhalte verschenken will, sondern weil es das bessere Business ist für uns. Wir verdienen mehr Geld, wenn wir keine Paywall haben. Aber natürlich muss man fairerweise sagen, wir sind in einer völlig anderen Situation als deutschsprachige Verleger, weil wir global wachsen können und die Ambition haben, die weltweit einflussreichste Nachrichtensite zu werden. Also völlig andere Ausgangsbedingungen und anderer Wachstumshorizont.
Man hat den Eindruck, dass Facebook sich so zum neuen Second Life entwickelt, also dass alles hineindrängt, dass da so ein Abbild unserer Realität entsteht, virtuell natürlich, und dass Facebook wie so ein schwarzes Loch alles ansaugt, bis nichts mehr durch die Gravitation losgelassen werden kann. Wie ein großer Inhaltestaubsauger und dann zur alleinigen Plattform überhaupt, in dem Fall von Journalismus wird?
Ich glaube, dass und Facebook ist ja nicht der Einzige, aber ich glaube, dass Facebook ein Indikator ist für zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass wir es erstmals nicht mehr damit zu tun haben, dass wir unsere Inhalte woanders auch sichtbar machen und einspielen, via Feed oder wie auch immer, sondern dass wir es mit einem zweiten CMS, einem zweiten Content-Management-System zu tun haben. Wir können ja entweder via Feed Inhalte in Facebook einspielen oder auch in diesem neuen Custom CMS eigene Inhalte direkt in Facebook produzieren, die dann vielleicht auch nur dort erscheinen, wenn wir das möchten. Und das bedeutet, wir haben jetzt erneuten Personalbedarf, sollte sich das verstetigen, auch noch bestimmte Facebook-Only-Stories zu produzieren. Genauso wie das auch im CMS von Snapchat der Fall ist, wie es im CMS der in Asien ja sehr erfolgreichen WhatsApp-ähnlichen App WeChat der Fall ist. Also es sind jetzt nicht nur mehr so, dass wir unsere Inhalte einspielen, sondern sogar in anderen CMSen auch noch produzieren müssen. Und das bevorteilt natürlich die großen Publisher mit großen Teams, die sich das überhaupt leisten können. Das andere ist auch, dass allein die Verhandlungen mit Facebook, genauso wie Verhandlungen mit Geräteherstellern, ja auch eigene Teams beanspruchen. Der Guardian beispielsweise, aber auch die New York Times, wir haben ja ständig Teams und Kollegen, die sich im Silicon Valley aufhalten oder mit diesen Unternehmen sprechen und verhandeln, um beispielsweise auf bestimmten neuen Geräten vorinstalliert zu sein und so weiter. Also diese immer engere Verschränkung mit diesen externen Plattformen bevorteilt die großen Verleger und benachteiligt die kleinen Verleger. Und es ist ja auch interessant zu sehen, mit welcher Zielsicherheit Facebook in Deutschland eben die Verleger auswählt, die wir auch inzwischen als die zwei zukunftsträchtigen sehen, nämlich Spiegel und Bild.
Meint Wolfgang Blau, er ist der digitale Stratege beim Guardian. Vielen Dank für den Einblick in die dann doch eher Experimentierphase zu nennende Entwicklung als tatsächlich in einen möglicherweise schon feststehenden Trend.
Gern geschehen.
Nach dem Radio 1 Service um halb mehr zu dem Versuch, Nachrichten neu zu erfinden.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich auch Daniel Bröckerhoff, Präsentator von Heute Plus, beginnend am 18. Mai, am Montag gegen Mitternacht. Ich konnte ihn per Skype an seinem neuen Arbeitsplatz in Mainz beim ZDF interviewen, mal so zwischendurch mehrfach in der Zeit korrigiert, denn man arbeitet mit Hochdruck an einem neuen Nachrichtenformat, speziell für die, die eigentlich keine Nachrichten mehr sehen wollen. Das ZDF räumt im Hauptprogramm Sendezeit frei für die Neuerfindung eines Nachrichtenformats. Statt heute Nacht heißt es ab 18. Mai heute plus. Jemand, der dieses Format präsentieren wird, ist dem einen oder anderen schon beim Norddeutschen Rundfunk, beim Medienmagazin ZAPP oder im ARD-Digitalprogramm bei Club Konkret begegnet und folgt ihm vielleicht auch als Dr. Dapp. Ich grüße dich, Daniel Bröckerhoff.
Hallo Jörg.
Wie ist denn der Stand der Vorbereitung? Laufen schon Sendungen so, als würde es live sein?
Ja, wir sind seit dieser Woche im Testbetrieb. Das heißt, wir spielen hier Redaktion quasi. Wir geben Stücke in Auftrag, wir kriegen die Stücke im Laufe des Tages zugespielt und werden dann, und das ist halt das Neue, oder sind auch schon dabei, sie zuerst ins Internet zu stellen. Das heißt, auf unsere Facebook-Seite hochzuladen, auf Twitter zu verteilen und dann da einzuladen, dazu zu kommentieren. Und das Ganze wird dann abends um 23 Uhr, versuchen wir das hier im Studio dann schon mal als Sendung zusammenzufahren. Das Ganze geht noch nicht raus, weil es ist halt der Testbetrieb. Aber wir sind dabei, das ganze Ding so weit nach vorne zu bringen, dass wir am 18. Mai hoffentlich gut starten können.
Nochmal zum Prinzip. Also zuerst ins Internet und dann live in das ZRV-Programm?
Fast. Also zuerst gehen die Stücke ins Internet. Dort werden sie halt verteilt, da kann man kommentieren, da kann man sie auch weiterteilen und die Idee ist, dass wir halt den ganzen Tag als Redaktion ansprechbar präsent sind. Um 23 Uhr gibt es einen Livestream in der ZDF-Mediathek und auf heute.de. Das ist quasi eine eigene Live-Sendung, die wir aus dem großen Studio N, also der grünen Hölle, wie es hier im ZDF intern genannt wird, fahren. Und danach gibt es zur Sendezeit der heute Nacht, das ist immer irgendwann zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr, dann nochmal eine Viertelstunde ganz normales, lineares Fernsehen im ZDF-Hauptprogramm.
Lass uns doch mal einen Werbetrailer von euch sezieren.
Wie würden Sie eine Sendung nennen, die Nachrichten neu denkt? Gegen den Strich, überraschend erzählt, auf Augenhöhe, in neuem Look.
Dani, wie würdest du denn deine Nachrichtensendung nennen? Heute Plus? Tatsächlich ist es ein Plus, ein Zugewinn zur eigentlichen 19-Uhr-Ausgabe?
Ja, sehe ich schon so. Es ist auf jeden Fall so, dass wir gucken, dass wir nicht die heute oder das heute Journal irgendwie nachbauen, wie man das ja häufig bis jetzt gemacht hat, auch in der ARD, also im Ersten häufig macht, so, das weiß ich halt von den Autoren, die für die Tagesschau, Tagesthemen, fürs Nachtmagazin arbeiten, das ist häufig derselbe Autor. Und die machen das Stück, die variieren das leicht, aber es ist halt immer dasselbe. Es sind die Nachrichten des Tages. Das ist jetzt nicht unser Fokus. Unser Fokus ist zu gucken, okay, was ist die Nachricht des Tages oder was sind die Nachrichten des Tages der Woche und was kann man da an anderem Spin finden? Was gibt es für einen anderen Zugang? Was gibt es für Fragen, die vielleicht noch keiner beantwortet hat? Das ist so unsere Benchmark. Die werden wir bestimmt nicht immer schaffen, weil wir natürlich auch tagesaktuell produzieren müssen. Aber das ist das an dem, wo wir uns selber messen. Schaffen wir es jeden Tag, einen anderen Zugang zu gewinnen, ein Stück zu machen, das man so eben noch nicht in der Heute gesehen hat oder im Heute-Journal.
Aber was heißt gegen den Strich? Macht ihr Nachrichten dann doch nicht irgendwie so wie alle?
Also gegen den Strich ist natürlich schon den Mund ein bisschen vollgenommen. Das muss man machen, wenn man PR macht. Klappern gehört zum Handwerk. Das ist natürlich eine große Herausforderung, weil wir mit Autoren natürlich arbeiten, die lange jetzt auch schon fürs ZDF gearbeitet haben und wir versuchen mit denen schon einen anderen Zugang zu finden zu einer Nachricht. Gegen den Strich heißt in dem Sinne auch natürlich eine andere Ansprache, eine andere Form, eher dialogisch, eher persönlich vom Autoren vielleicht auch auskommend. Wir hatten jetzt ein Stück, das kann man auch schon auf Facebook sehen, das aus einer Ich-Perspektive getextet wurde, obwohl kein Reporter im Bild ist. Das war auch für uns in der Redaktion erstmal merkwürdig, dass wir dachten, ist das cool so? Und dann dachten wir, genau das ist das Richtige. Wenn wir uns selber fragen, ist das so, wie man Nachrichten macht? Und wir dann selber merken, nee, das macht man bis jetzt noch nicht so, dann ist das wahrscheinlich genau der richtige Weg. Also wir versuchen, eine Form zu finden, wie man Nachrichten bis jetzt noch nicht gemacht hat, ohne dass es irgendwie an Seriosität mangelt, ohne dass es an Fakten mangelt, ohne dass es jetzt irgendwie zu boulevardesk wird oder nur bunt, aber trotzdem versuchen, einen Zugang zu finden, den man vielleicht auch im Webvideo eher findet. Also eher die Frage, was interessiert den Autoren daran? Was interessiert mich daran? Warum soll ich das wissen? Haltungsstücke, die eine Meinung mal zur Disposition stellen und dann aber auch darüber im Netz diskutieren. Das ist so unser Zugang. Das heißt, wir wollen die Nachrichten nicht neu erfinden, aber versuchen, ein bisschen aufzupolieren.
Worin besteht der neue Look?
Der neue Look besteht vor allem darin, dass wir ein anderes Studio haben. Das heißt, wir sitzen nicht wie die bisherigen Heute-Nacht-Kollegen in denselben, also in denselben Kulissen mit diesem großen Tisch, an dem Klaus Kleber steht, an dem Herr Sievers steht und die heute präsentiert.
Also nicht in der grünen Hölle?
Sondern wir stehen ein bisschen abseits davon, in der Ecke. Das heißt, der Moderator, die Moderatorin, meine Kollegin Eva-Maria Lemke, wir werden völlig frei da stehen.
Also ihr steht nicht in der grünen Hölle?
Doch, wir stehen in der grünen Hölle, aber nicht an den Tischen. Das heißt, die Tische sind nicht Teil der ganzen Inszenierung, sondern wir stehen völlig frei und haben uns einen sehr neuen Look bauen lassen, der so gar nicht aussieht wie die bisherige heute. Das sieht also ganz anders aus. Das kann man auch im Trailer schon ein bisschen sehen. Der Look besteht, also das Neue besteht auch in der Ansprache der Moderation. Das üben wir gerade, dass wir quasi nicht uns vorher Sätze vorschreiben, die wir dann runterleiern und die dann auch genauso dieses geleierte Nachrichtensprech haben, sondern dass es eher das ist, was wir jetzt gerade machen. Wir unterhalten uns. Ich versuche mit dem Zuschauer zu reden und versuche ihm die Nachricht zu erzählen. Das Gleiche versuchen wir halt auch in den Stücken, dass wir eher erzählerisch rangehen, eher mal eine andere Perspektive finden, dass wir eine andere Texthaltung finden. Da werden wir auch viel experimentieren, zum Beispiel funktioniert das, wenn der Autor gar keinen vorgefertigten Text hat, sondern nur Stichwörter und dann in der Sprechkabine versucht, auf das Stück, was er geschnitten hat, eher den Text unterzuerzählen, wie er die Bilder gerade sieht. Das sind alles Zugänge, die gibt es so im Fernsehen noch gar nicht. Und da bin ich total gespannt, wie das funktioniert und wie das auch beim Publikum ankommt. Weil das ist ganz wichtig auch für uns. Wir sind sehr stark auf den Dialog angewiesen. Und den wollen wir auch, weil es halt auch ein Experiment ist. Das heißt, wir wollen wissen, kommt das Stück an, kommt das Stück nicht an, ist die Ansprache cool oder ist sie eher zu unseriös oder ist sie wieder zu seriös? Ich habe eine Umfrage bei mir gestartet auf Facebook und auf Twitter und habe gefragt, will man eigentlich von einer Nachrichtensendung, die jung, modern, aber nicht jugendlich ist, will man da gesiezt werden oder geduzt werden? Und erstaunlicherweise haben sehr viele Menschen gesagt, sie wollen gesiezt werden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und daraufhin habe ich dann die Testsendung geändert und habe angefangen, das Publikum zu siezen.
Und das ist angenommen worden?
Naja, bis jetzt sieht es ja keiner. Das ist ja klar. Für uns einfach nur zum Testen. Und das ist genau die Grundidee. Wir wollen halt tatsächlich mit der Community, die wir hoffentlich dann irgendwann haben, die ist bei uns auf Facebook noch überschaubar, zusammenarbeiten und auch uns da ganz aktiv Feedback holen.
Gleich mehr von Daniel Bröckerhoff und der Frage, was Nachrichten mit Haltungen überhaupt sein sollen.
Bitte schön, wir beginnen mit den Freunden der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft. Sie haben das Wort.
Zwei Autos, beide von einer Firma.
Eine Sendung, die den Dingen auf den Grund geht.
Das soll mit TTIP vorbei sein.
Die dem ersten Eindruck nicht traut, den Mainstream in Frage stellt.
Herr Bröckerhoff, den Dingen auf den Grund zu gehen, dem ersten Eindruck nicht zu trauen, den Mainstream in Frage zu stellen. Und dann sieht man im Bild Varoufakis, bekannt eigentlich durch Böhmermanns Fake. Wie will man täglich gerade solch eine Recherche leisten?
Berechtigte Frage. Und das ist gewiss auch das, wo wir nicht das jeden Tag schaffen werden. Aber als normale Nachrichtensendung wird man sagen, das und das ist passiert. Also das Stück, was ich sehr gut fand, war der Armutsbericht. Alle Menschen sind dahin zum Paritätischen Wohlfahrtsverband und haben sich das abgeholt, die O-Töne, wie groß die Armut oder das Armutsrisiko in Deutschland ist. Unser Autor in Erfurt hat das auch gemacht, aber hat dann das Stück gemacht, gibt es bei uns eigentlich Armut? Nehme ich das so wahr? Was ist denn Armut eigentlich und wo ist das Problem zwischen oder der Unterschied zwischen Armut und Armutsrisiko? Und es war eher sowas Monologisches. Also das klingt eher so, als ob jemand nachdenkt und am Ende auch zu einer Conclusio kommt. Das heißt, was wir nicht machen wollen, ist quasi so diese klassische Chronist zu sein und das zu erzählen, was alle Menschen eh schon wissen, abends um 23 Uhr, weil sie auf Facebook waren, weil sie auf Spiegel Online, auf heute.de, bei tagesschau.de, wo auch immer, bei der Süddeutschen waren und diese ganzen Nachrichtensnippets sich abgeholt haben. Das ist natürlich irre schwierig, aber dieser erste Impuls, den wir ja als Nachrichtenmacher haben, was passiert, das müssen wir sofort melden, da haben wir uns vorgenommen, bremsen, nochmal drüber nachdenken. Was ist der andere Blick da drauf?
Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Was ich mir weniger vorstellen kann, ist, Nachrichten mit Haltung zu präsentieren. Will man tatsächlich Meinungsstücke für News?
So, da möchte ich dich um eine Differenzierung bitten. Meinung und Haltung sind zwei verschiedene Sachen. Also zumindest nach meiner Definition. eine Meinung hat man, weil man vielleicht einer bestimmten Idee oder einer bestimmten Ideologie angehört, weil man vielleicht erst aus dem Bauch heraus entscheidet. Eine Haltung hat man, wenn man sich vorher Fakten angeguckt hat. Und wenn man dann sagt.
Aber bildet man nicht durch eine Haltung auch Meinung?
Natürlich. Man bildet durch eine Meinung auch Haltung. Also eine Meinung ist eher das, für mich das eher das Intuitive, das halt irgendwie da ist. Und wenn man dann natürlich nach den Fakten sucht, und das wird man immer finden, kann man sich daraus eine Haltung bilden. Ich habe mich ja in den letzten, 12, 13 Monaten habe ich mich ja viel auch an dieser Glaubwürdigkeitsdebatte beteiligt und habe mir das auch genau angesehen als Medienredakteur für das Medienmagazin ZAF vom NDR und habe festgestellt, Haltung, Meinung ist in jedem journalistischen Stück mit drin. Das geht gar nicht anders. Das ist ja auch okay so. Also eine reinen Fakten zu präsentieren, bringt ja auch keinen Menschen weiter. Einfach nur zu sagen, das ist die Zahl X und die nicht einzuordnen, da keinen Kontext zu geben und auch nicht zu sagen, wie man das irgendwie vielleicht in einem größeren Zusammenhang sehen will oder sehen muss, da hat keiner was von. Deswegen glaube ich, dass es immer ein Bedürfnis geben wird nach Menschen, die das einordnen und die halt ihre persönliche Sicht auch mit reinbringen. Das große Problem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass es nicht transparent gemacht wird, dass es vielleicht auch nicht dem Journalisten so klar ist, dass er durch bestimmte Adjektive, durch bestimmte Formulierungen eine Haltung transportiert, die er gar nicht begründet oder vielleicht auch gar nicht weiter ausführt. Und dann entsteht dieser Eindruck, dass da will mich jemand lenken, da will mich jemand beeinflussen, da werde ich von außen, kommt da irgendwas, so eine Institution und will mich irgendwo hindrängen. Und ich glaube, dass das sehr gut geht. Das sehen wir bei Menschen wie LeFloid, die im Grunde ja eine einzige Kolumne machen, aber trotzdem dabei Weltwissen vermitteln, natürlich eher auf einem anderen Niveau, als das jetzt wir machen werden, aber der damit sehr erfolgreich ist und auch zu Recht erfolgreich ist. Ich werde mich als Moderator, und das wird aber auch eine Feinabstimmung sein, ich werde mich als Moderator dahinstellen und auch mal eine Meinung sagen, auch mal eine Einschätzung geben. Ich kann dir ein Beispiel geben. In der Testsendung haben wir die BND-Affäre und die Äußerung von Herrn Seibert drin gehabt, der sagte, ja, also was wir der Linken gesagt haben in der parlamentarischen Anfrage, da kann ich jetzt nichts zu sagen, das kann man nicht mal eben so beantworten, ob wir noch dazu stehen. Da sage ich dann kommentierend als Moderator, das sollen Sie auch gar nicht mal eben beantworten, Herr Seibert, das sollen Sie ein bisschen plötzlich beantworten. Das ist ein klarer Kommentar, aber das wird auch deutlich, weil da ein Moderator steht, der eher persönlich auch moderiert und nicht so von oben herab. Ich finde auch nicht, dass der Journalist vor die Nachricht treten muss, um sich irgendwie selbst zu inszenieren, aber man kann sich sehr gut daneben stellen oder auch die Nachricht durch Sicht transportieren. Alle erfolgreichen Nachrichtenanker und Journalisten funktionieren auch als Persönlichkeiten. Sei es Herr Schumacher vom Tagesspiegel, sei es Kurt Schnippen beim Spiegel, sei es auch Klaus Kleber. Das sind alles Persönlichkeiten, denen ich vertraue oder denen ich vielleicht auch nicht vertraue, die ich sympathisch finde oder auch nicht sympathisch finde und die mir die Welt durch ihre Brille vermitteln. Und deswegen sind sie auch erfolgreich, weil das einfach Typen sind. Und das kann ich jetzt nicht nur von mir behaupten, dass das bei mir schon so weit ist. Aber das ist was, was ich glaube, was gut funktioniert, gerade wenn wir uns Webvideo angucken, dass da Menschen sind, die ihre Weltsicht auch präsentieren. Aber sie darf halt nicht, finde ich, propagandistisch werden. Sie darf nicht an der Ideologie anhängen, sondern sie muss natürlich immer faktenbasiert sein.
Meint mit Haltung Daniel Brückerhoff. Vielen Dank dafür. Und wir werden das natürlich genau beobachten.
Jetzt das glaube ich dir.
Jetzt schon partiell im Netz und ab 18. Mai dann zur regulären Ausgabe im ZDF-Hauptprogramm bei Heute Plus. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jörg.
Damit kann ich Ihnen passenderweise die 19 Uhr Nachrichten auf Radio 1 empfehlen und die gewohnte altbewährte Samstagabendstimmung mit der Dancehall. Wenn Sie Sport machen oder Bahn fahren, empfehle ich Ihnen auch den Podcast dieser Sendung. In jedem Fall gilt:
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und damit sind Sie bereits im Podcast-Bonus-Track mit einem Interview aus dem Medienmagazin vom 7. Mai 2011. Passend zum ersten Interview mit Holger Stark vom Spiegel zu Beginn des Podcasts.
This is CNN breaking news.
I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Good morning. It's Monday, May 2nd. This is a special edition of American Morning. I'm Christine Rome. And as the president spoke, crowds waving U.S. flags gathered outside the gates of the White House. They cheered USA and sang the national anthem.
Jubel über die Nachricht im US-Nachrichtensender CNN am 2. Mai, die Al-Qaida-Leitfigur Osama bin Laden sei bei einer Kommandoaktion der Eliteeinheit Navy SEALs getötet worden. Die Umstände der Aktion allerdings sind zunächst eher vage, sodass genährt mit berechtigtem Misstrauen, denn die Liste der Nebelkerzen und Lügengeschichten nicht nur der US-Administrationen sind lang, diverse Verschwörungstheorien kursieren. Licht ins Dunkel zu bringen, ist natürliche Aufgabe von Recherchejournalismus und so lesen wir unter anderem im neuesten Printspiegel: Die Kommandosoldaten dringen in den ersten Stock ein und töten im Feuergefecht den Kurier Bin Ladens und einen Verwandten. Eine Frau stirbt im Kugelhagel. Im zweiten Stock stoßen die Angreifer auf Bin Laden und seine Familie. Eine Frau stürzt sich auf die Soldaten, die ihr ins Bein schießen. Bin Laden stirbt an Schüssen in Kopf und Brust. Auch ein Sohn des Terrorchefs kommt ums Leben. Nach rund 40 Minuten ist das Gefecht beendet. Obama sprach als erster in die Stille danach: Wir haben ihn. Das mutet wie eine Szene aus der Krimiserie 24 an. Woher wissen wir eigentlich, dass es nicht vielleicht doch scripted, fiktionale Realität war? Und damit ein Hallo nach Hamburg zu Britta Sandberg. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin Ausland beim Spiegel, die die Recherchen koordinierte und Autorin der beigelegten Bin Laden-DVD ist. Welche Quellen hatten Sie denn für die von mir sehr stark eingekürzten Abläufe in jener Nacht?
Na, wir haben das gemacht am Montag, als wir natürlich davon erfahren haben, was dort passiert ist, was wir immer machen in solchen Fällen. Das heißt, wir haben einfach enormen Aufwand betrieben. Wir hatten 11 Kollegen, die insgesamt an dieser Titelgeschichte, nur an dem Text der Titelgeschichte gearbeitet. Andere haben noch Gespräche, Interviews geführt. Und die haben mit vielen Leuten gesprochen. Die haben mit Leuten gesprochen aus der US-Regierung. Die haben amerikanische Quellen ausgewertet. Das heißt, wir haben in diesen Tagen der Woche so viele Details und Fakten uns angeschaut und ausgewertet und sind dann bei denen geblieben, die uns am verlässlichsten schienen und aus denen wir diese Rekonstruktion dann erstellt haben. Wobei, das muss ja auch klar sein, es da Stellen gibt, wo auch wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass es so und so war. Das haben wir immer als solches kenntlich gemacht und haben geschrieben, so berichten es die Amerikaner hinterher. Also zum Beispiel, Bin Laden scheint nicht bewaffnet zu sein, sagen die Amerikaner, aber in Reichweite, so berichten sie es hinterher, entdecken die Navy SEALs eine Kalaschnikow und so. Wir haben versucht, für den Leser kenntlich zu machen, auf welche Informationen man sich verlassen kann, die im Prinzip jetzt so dastehen, dass man davon ausgehen kann, dass es so gelaufen ist und welche man mit einem Fragezeichen vorsichtigerweise versehen muss.
Haben Sie Widersprüche entdeckt und damit vielleicht auch Manipulationsversuche?
Natürlich, das ist ja offensichtlich gewesen für jeden Tageszeitungsleser in dieser Woche, dass die Darstellungen da sehr auseinandergingen und haarsträubend teilweise auseinandergingen. Mit der Frau, die sich angeblich als Schutzschild davor ihm geschmissen hätte, was dann ja letztendlich gar nicht so war. Die Frage der Bewaffnung ist eine andere. Da ist ja vieles durcheinander gegangen. Wir beschränken uns ja in unserem Stück überhaupt nicht nur auf die Rekonstruktion des Zugriffs, sondern wir setzen ja viel eher an, und das ist für mich journalistisch eigentlich auch die interessantere Recherche gewesen, nämlich nochmal zu schauen, wie sich die Jagd auf Bin Laden gestaltet hat in den vergangenen ja fast 10 Jahren und auf der anderen Seite zu gucken, wie es jetzt letztendlich, was in welchen Epochen und Schritten und Puzzlesteinen zu diesem Zugriff geführt hat. Und jenseits dessen, was wir gemacht haben, was wir immer machen in solchen Fällen, also dass wir Leute rausschicken, Geld ausgeben, diese große Spiegelmaschine anschmeißen für eine Recherche, hatten wir in diesem Fall nochmal eine besondere Situation. Wir hatten ja die Gefangenenakten aus Guantanamo vorliegen, aus einer Kooperation mit der Enthüllungsplattform WikiLeaks heraus. Und aus diesen Akten, die hatten wir schon angefangen auszuwerten. Das war ja in dem Spiegelheft der Vorwoche schon Thema von mehreren Artikeln. Und die haben wir uns dann natürlich nochmal ganz genau auf diese Spuren hin angeschaut. Und das war natürlich auch das, was uns dann von anderen unterschieden hat, dass wir diese Akten vorliegen hatten und dass wir sie genau anschauen und auswerten konnten.
Bei WikiLeaks stellt sich ja natürlich dann auch die Frage, inwieweit konnten Sie denn die Echtheit der Akten tatsächlich für sich klären?
Ja, das war jetzt nicht Aufgabe dieser Woche, die Echtheit der Akten zu klären. Das hatten wir ja bereits zuvor gemacht und im Übrigen waren wir da ja auch nicht alleine. Das haben wir gemeinsam auch mit anderen internationalen Medien gemacht. Ich glaube, die Echtheit der Akten als Akten, also in diesem Fall ging es ja um sogenannte Detainee Assessments, also Gefangeneneinschätzungen, die in den Jahren 2002 bis 2009 in Guantanamo entstanden sind. die steht außer Frage. Ich habe zum Beispiel in der Woche davor mit dem ehemaligen Chefankläger aus Guantanamo, der inzwischen zurückgetreten ist, gesprochen, der mir das alles bestätigt hat. Also da gibt es ja bestimmte Standards, wie das aufgeschrieben wurde. Das kann man ja abgleichen, ob das ungefähr oder ob das genau so war. Und das war so. Man muss natürlich auch mit dem Inhalt dieser Akten vorsichtig umgehen, weil man ja weiß, wie teilweise Aussagen der Gefangenen zustande gekommen sind, nämlich unter Folter. Und weil man auch weiß, dass auch wenn keine Folter bei diesen Vernehmungen eine Rolle gespielt hat, dass Gefangene nicht immer die Wahrheit sagen. Das heißt, wir haben Puzzlesteine in diesen Akten und diese Puzzlesteine ergeben ein Bild und auch mit diesem Bild muss man vorsichtig umgehen. Wir können aber ein bisschen oder sogar sehr ausführlich beschreiben, wie nämlich Puzzlesteine in diesen Akten dazu geführt haben, dass die Amerikaner ja schon sehr früh auf einen Kurier Bin Ladens aufmerksam geworden sind. Und die Spur zu ihm hat sie ja dann auch letztendlich nach Abbottabad geführt. Und das lässt sich relativ gut aus den Akten rekonstruieren. Das haben ihm übrigens auch die sehr schnellen Kollegen der New York Times auch schon, ich glaube, gegen Mitte der Woche war, hatten sie einen hervorragenden Artikel, in dem sie das beschrieben haben. Und das liest sich natürlich wie ein Krimi, weil die Jagd nach Bin Laden war ein Zusammentragen, war wie ein großes Puzzle. Und dann kamen immer neue Steine dazu. Und das wiederum macht das Ganze dann auch zu einem großen Krimi.
Weil Sie das Stichwort Krimi selbst geben und weil man als, ich sag mal, mediensensibilisierter Mensch über Jahre hinweg auch immer misstrauischer wird, nehmen wir nur zum Beispiel den Kriegsgrund für den letzten Irakkrieg, dass angeblich Massenvernichtungswaffen im Irak entdeckt wurden und dann die CIA irgendwie sagen musste, das war eine Panne. Also man ist ja immer misstrauischer und Sie beschäftigen sich schon seit Jahren mit Bin Laden, der ja auch mal die CIA im Kampf gegen die Sowjetunion unterstützt hat und immer wenn Geheimdienste ins Spiel kommen, muss man damit rechnen, dass hier Desinformation und Manipulation auch ins Spiel kommen. Manchmal wird die Wahrheit sogar doppelt verdreht, damit man denkt, es sei eine Lüge. Also kurz, wie recherchiert man im Sumpf der Täuschung, ohne, sagen wir mal, ein schlechtes Gefühl zu haben, dass man vielleicht nur die Spitze des Eisberges kennt?
Naja, ich glaube, also ein Gebot ist natürlich die Vorsicht. Die Vorsicht und das auch dem Leser dann klar zu machen, zu sagen, hier haben wir jetzt Angaben, wir können aber da nicht den Stempel 100% richtig drauf machen. Also wir haben ja an bestimmten Stellen im Heft zum Beispiel, haben wir eine Grafik gemacht, um den Ablauf dieses Zugriffs der Operation Geronimo zu zeigen. Da steht aber oben dick drüber mutmaßlicher Ablauf der Operation und es sind auch die Quellen, aus denen wir uns da bedient haben, nämlich die Washington Post in unserer eigenen Recherchen unten in der Grafik angegeben. Das heißt, wir haben versucht, da so präzise und genau wie möglich zu sein. Ansonsten haben sie natürlich verschiedene, würde ich sagen, wie soll man das nennen, Werkzeuge, Dinge abzugleichen. Es gibt zu Bin Laden ja, Akten, es gibt Untersuchungsausschüsse, es gibt Senatsanhörungen, es gibt Leute, die mit dieser Jagd beschäftigt waren, die es nicht mehr sind, die man sprechen kann. Da gibt es schon Möglichkeiten, Dinge zu überprüfen und meine Fantasie reicht immer für vieles aus, dafür, dass uns Vorgänge verfälscht oder nur lückenhaft dargestellt werden, dafür auch, dass uns Vorgänge vollkommen verschwiegen werden. Sie reicht weniger dafür aus, dass jetzt zum Beispiel diese gesamte Aktion des Zugriffs eine einzige große Erfindung sein könnte. Da spricht eigentlich alle Erfahrung dagegen. Warum sollte man das tun? Dazu sind dann auch in einer solchen Einheit zu viele Leute daran beteiligt, die hinterher das dann aufdecken können. Da ist ja keine Not, irgendwie sich einen solchen Zugriff auszudenken.
Halten Sie die Fotos aus dem Lagezentrum für PR-Fotos oder für authentisch?
Also wenn man sich Frau Clinton bei diesem einen Foto, was ja immer in allen Zeitungen war, mit der Hand vorm Mund davor stellt, dann würde ich sagen, war das schon ein eher ein bisschen unkontrollierter Moment. Trotzdem wird es natürlich irgendwo dazwischen liegen. Es sind Fotos, die wahrscheinlich die Situation in dem Lagezentrum dokumentieren, aber allein die Tatsache, dass sie gemacht worden sind und dass sie dann ja auch zur Veröffentlichung autorisiert wurden, macht sie natürlich in irgendeiner Form auch zu PR-Fotos, das ist ja keine Frage.
Ist das ungewöhnlich, dass sich Menschen, die eine Hinrichtung sozusagen live verfolgen, fotografieren lassen? Oder ist das
ja,
jetzt
das
nur...
Ja, so nicht. Die haben nicht die Hinrichtung live verfolgt. Das war ja auch eine der vielen widersprüchlichen Informationen am Anfang dieser Woche. Also die im Lagezentrum, in diesem Situation Room im Weißen Haus gesessen haben, die haben den CIA-Chef Panetta auf dem Bildschirm gesehen. Der wiederum hatte Bilder teilweise aus diesen Helmkameras und von dem Einsatz vorliegen und hat sie kommentiert. Der hat aber auch zwischendurch 20 Minuten Totalbildausfall. Und der eigentliche, also nach unseren bisher vorliegenden Informationen und wenn wir das auch mit amerikanischen Kollegen abgeglichen haben, ist jetzt die das, was Sie Hinrichtung nennen, nicht irgendwie live. Also ich glaube oder weiß nicht, ob es da Bilder gab, die Panetta dann in dem Moment live gesehen hat. Nein, meinen Informationen nach eher nicht. Garantiert sind die aber nicht live ins Weiße Haus übertragen worden.
Also es ist nicht normal, dass sich Regierungsleute weltweit in so einer Art Making-of bei wichtigen Entscheidungen filmen oder fotografieren lassen.
Sagen Sie.
Nein, das ist jetzt eine Frage, die, also es war schon eine besondere Situation und man muss natürlich fragen, warum wurde das gemacht?
Naja, wie natürlich die Jagd auf Bin Laden insgesamt eine besondere Situation war. Ich habe das ja versucht zu beantworten, als Sie gefragt haben, ob das jetzt nun PR-Fotos sind oder einfach Fotos, die ein reales Geschehen dokumentieren. Von dem Moment an, wo jemand wie Obama oder wer immer das entscheidet, erlaubt, dass diese Fotos in dem Moment gemacht werden, ist doch klar, dass sie sich vorbehalten, die für etwas zu benutzen, was ihnen selber eher zum Vorteil als zum Nachteil gereichen würde. Wenn die Operation anders ausgegangen wäre, weiß man nicht, ob sie veröffentlicht hätten. Und alle Umfrageergebnisse zeigen ja, dass ihm das nun erstmal nutzt. Das ist bestimmt kein Normalfall. Ich würde aber auch sagen, dass diese ganze Jagd und das, was das mit Amerika gemacht hat, auch kein Normalfall im politischen Leben ist und war.
Würden Sie dennoch mir zustimmen, dass bei aller Faktendichte und bei aller journalistischen Sorgfaltspflicht, dass es angemessen ist, in diesem konkreten Fall dennoch so einen Hauch von Misstrauen mitzubringen beim Lesen Ihrer Titelgeschichte?
Naja, ich würde natürlich jetzt nicht sagen, dass jemand misstrauisch den Spiegel aufschlagen muss, weil die Erwartung an uns sollte ja sein, dass wir das, was man in der Woche liefern kann an Fakten und Hintergründen und an Details zusammentragen. Das haben wir getan, haben wir einen irren Aufwand betrieben, um das zu machen. Und dass wir an den Stellen, wo wir sagen, da könnte es so gewesen sein, das auch kenntlich machen dem Leser, dass er natürlich unterscheiden kann, was ungefähr oder was tatsächlich so gewesen ist und was noch, was sich vielleicht erst in den folgenden Wochen und Monaten klären lassen wird. Eines ist natürlich klar und alles andere wäre, glaube ich, auch eine falsche Erwartung. Eine Rekonstruktion, die man in der Woche des Geschehens macht, also in den Tagen danach, die kann natürlich jetzt nicht die absolute Wahrheit zu dem, was da gelaufen ist, liefern. Also Rekonstruktionen, so wie sie der Spiegel ja auch immer wieder gemacht hat, die ganz ausführlich sich nochmal eines historischen Ereignisses annehmen. Die
wie der 11. September zum Beispiel.
Der 11. September oder wie die Kundes-Affäre, für die ja nun Spiegeljournalisten, meine Kollegen gestern Abend hier beim Henry-Nannen-Preis nochmal ausgezeichnet wurden mit dem Preis für besondere Investigation. Das ist eine Geschichte gewesen, die ist, ich weiß jetzt nicht genau, 5 oder 6 Monate nach dem Ereignis erschienen. Also in dem Moment, wo man wirklich viel Zeit hat, wo man an Leute rankommt, an die man natürlich in der Woche selbst nicht rankommt. Was wir versucht haben, ist, so viel zusammenzutragen, wie es in dieser Woche möglich war, dem Leser kenntlich zu machen. Das wird eher so gewesen sein, da verstricken sich die Amerikaner in Widersprüche oder drüber zu schreiben, mutmaßlicher Ablauf der Operation. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns jetzt nicht das letzte Mal mit diesem Vorgang beschäftigen und dass es dann mit zeitlichem Abstand auch möglich sein wird, es nochmal vielleicht ganz anders zu beschreiben und mit noch mehr Details zu versehen.
Mein Britta Sandberg, sie ist stellvertretende Ressortleiterin Ausland beim Spiegel, die Recherchen zum Tod von Bin Laden koordinierte und die Autorin der beigelegten Bin Laden-DVD ist. Vielen Dank.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.